Hallo zur Weihnachtsalgebra-Vorlesung. Hallo, liebe Studis zu Hause auf dem Sofa. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Wir haben ein paar Leute aus der 12. Klasse zu Besuch. Schön, dass Sie da sind. Alle, die hier sitzen, können Ihnen bestätigen, dass es normalerweise eine total seriöse Veranstaltung ist. Bevor es losgeht, habe ich eine Frage. Ich habe nämlich letztes Mal ein Zettelchen bekommen. Jean-Luc hat letztes Mal... Jean-Luc, er muss noch auf die Reise gehen und ich muss Ihnen den Special Effect zeigen. Jean-Luc, lass leuchten. Ist das nicht super? Ja. Das hat, er geht jetzt auf die Reise wie immer. Und es gab eine Frage. Jean-Luc ist unsere Fragenraupe. Der sammelt Fragen ein für Leute, die nicht die Vorlesung unterbrechen wollen oder die eine andere Frage haben oder so. Da kann man was aufschreiben und reinwerfen. Sie dürfen natürlich auch Sachen aufschreiben und reinwerfen. Jean-Luc freut sich, wenn er was zu futtern kriegt. Zumal er jetzt ja bald Weihnachtspause hat. Und er verfällt schnell in Depressionen, wenn er nicht genug Studikontakt hat. Eine Frage habe ich, da möchte ich gerne nochmal präzisieren. Und zwar wurde ich gefragt, wie kann man konkret an einem Beispiel maximale Ideale und Primideale berechnen? Und mir ist nicht ganz klar, was mit der Frage gemeint ist. Also mir ist nicht klar, ob gemeint ist, gegeben ein Ideal, wie rechne ich aus, ob es die und die Eigenschaften hat? Oder ob da jetzt gemeint war, wenn ich einen Ring habe, wie kann ich dann alle Primideale dieses Rings bestimmen oder alle maximalen Ideale oder so? Je nachdem, wie die Frage gemeint war, bitte ich Sie, das einfach nochmal zu präzisieren. Wenn Sie hier sind, einfach nur einen Zettel schreiben oder mich anquatschen. Falls Sie zu Hause auf dem Sofa sitzen, mir eine E-Mail schreiben oder sonst was bitte. Bitte präzisieren Sie die Frage, dann kann ich nämlich vernünftig darauf antworten. So, Satz 9.9. Wir sind am Ende von Kapitel 9. Es gibt jetzt noch ein paar kleine Highlights. Heute beschäftigen wir uns mit sogenannten pythagoreischen Tripeln. Also ganzzahligen Lösungen der Gleichung x² plus y² gleich z². Davon gibt es unendlich viele. Und so sehen sie aus. Das Tripel xyz ist eine Lösung der Gleichung genau dann, wenn man in folgender Weise x, y und z schreiben kann. Man findet a, b und d aus z derart, dass x und y die Elemente a² minus b² in Klammern mal d beziehungsweise 2 mal a mal b mal d sind. Und wenn Sie da genauer drauf starren, dann sehen Sie, das sieht so ein bisschen aus, als ob es aus einer binomischen Formel kommt. Stimmt genau. Und z kommt aus der Menge a² plus b² in Klammern mal d oder halt minus a² minus b² in Klammern mal d. Sie sehen schon, dass da immer Vorzeichen mit eingedacht sind, denn beim Quadrieren spielt ja das Vorzeichen danach keine Rolle mehr. Das heißt, für jede Lösung, die wir finden, kann man auch bei allen beteiligten Sachen immer noch das Vorzeichen wechseln. Und wir haben da jetzt zwei Dinge zu zeigen. Erstens, alles, was so aussieht, wie da beschrieben, ist tatsächlich eine Lösung für die Gleichung x² plus y² gleich z². Und umgekehrt gibt es nicht noch andere Lösungen. Und das ist der Teil, der Arbeit macht. Und das ist der Teil, für den wir das Reich der ganzen Zahlen verlassen müssen. Da gehen wir zu den ganzen Gaußschen Zahlen. Und ich entschuldige mich bei denen, die jetzt da sind und die nicht wissen, was die ganzen Gaußschen Zahlen sind. Gucken Sie einfach, ob Sie irgendwelche Ideen mitnehmen können. Vielleicht ist es ja spannend, dass wir eine Gleichung besprechen, die man auf jeden Fall mit Schulstoff verstehen kann. Aber vielleicht haben Sie noch nie gesehen, wie man auf die Lösung kommt. Dann würde ich sagen, ist das heute für Sie spannend, auch wenn Sie die ganzen Details vielleicht nicht alle nachvollziehen können. Das ist also, wenn man mitten in einer Vorlesung auftaucht. Ich hoffe, dass Sie trotzdem einen spannenden Eindruck haben und es gibt Special Effects. So, wir fangen an. Wir nehmen x und y so wie beschrieben und wir nehmen z so wie beschrieben und ich rechne Ihnen jetzt nicht vor, dass dann da wirklich eine Lösung rauskommt, denn das ist einfach nur einsetzen und hinschreiben und dann steht's da. Viel spannender ist, das ist die kleine Rechnung, viel spannender ist, warum gibt es nicht noch andere Lösungen? Das heißt, wir nehmen uns jetzt x, y und z her, so, aus den ganzen Zahlen und Stern ist ab jetzt immer die Gleichung, die wir lösen wollen. Das heißt, wir wählen x, y und z als Lösungen. Dann erfüllen wir diese Gleichung und im Folgenden werden wir das ständig ausnutzen. Wir werden ständig diese Gleichung Stern benutzen. Der Beweis ist ein bisschen länger, deswegen habe ich Ihnen haufenweise kleine Schritte unterteilt. Er benutzt nur Zeug über die ganzen gaußschen Zahlen, Dinge, die wir wissen und ein, zwei, ich sag mal, Verknüpfungen, die wir vielleicht so vorher in der Vorlesung noch nicht hatten. Wir müssen jetzt darauf hinaus, dass man x, y und z so schreiben kann, wie das im Satz angegeben ist. Und diese ABD, die finden wir mit Hilfe der Schritte, die wir hier zusammen durchlaufen und wir beginnen damit, dass wir uns ein GGT D von X und Y hernehmen. Das D, was da im Satz steht, kommt daher, dass es sein kann, dass X und Y in einer Lösung nicht teilerfremd sind. So, okay. Das ist die Rolle von dem D. Jetzt schiebe ich das so weit hoch, dass wir nur das sehen, was wir jetzt gerade brauchen. Und ich gucke mal, kann man das alles lesen? Naja, ich kann es aber auch nicht wirklich noch weiter da reinpassen, sonst gehen die Ränder flöten. Da brauche ich dann mal von hinten ein Signal. Wie ist es mit der Lesbarkeit? Okay, vielen Dank. Gut, D ist ein GGT von X und Y in Z. Und jetzt machen wir, jetzt machen wir eine Fallunterscheidung. Es könnte nämlich sein, dass X und Y schon teilerfremd sind in Z, dann ist D eine Einheit. Und dann behalten wir X und Y. Wir nennen sie jetzt nur anders, wir nennen sie X0 und Y0, um deutlich zu machen, dass wir über GGTs nachgedacht haben. Es könnte auch sein, dass D keine Einheit ist. Dann müssen wir X0 und Y0 tatsächlich neu wählen und schreiben sie so, dass sie die passenden Kofaktoren sind für D, damit wir X und Y rauskriegen. So, X0 und Y0 sind ab jetzt die Objekte, die uns wirklich interessieren. Und das Erste, was wir zeigen wollen, ist, dass X0 und Y0 teilerfremd sind in Z. Das wissen wir aber, da hatten wir ein Lemma zu. Interessanter ist, was ist in ZI los? Also, wir wissen, mit den Notationen, die ich da schon gewählt habe, und mit dem Lemma, bei dem ich immer dreimal überlegen muss, und ich glaube, es ist Lemma 325 Teil B. Vielleicht ist es auch Teil A. Auf jeden Fall ist das Lemma, in dem wir uns um GGTs gekümmert haben, und da stehen so Sachen drin, wie wenn man teilerfremd zu mehreren Sachen ist, dann auch zum Produkt. Und wenn man ein GGT nimmt und sozusagen kürzt, dann ist das, was rauskommt, teilerfremd. Das ist Lemma 325. Das heißt, das sagt uns, dass X0 und Y0 teilerfremd sind in Z. So, das steht in 1 und jetzt habe ich unter 1 hingeschrieben, das heißt, dass x0 oder y0 ungerade ist. Die können nicht beide gerade sein. Wer kann mir erklären, warum? Was wäre los, wenn x0 und y0 beide gerade einzuzahlen wären? Woran erkenne ich eine gerade ganze Zahl? Ja. Genau, sie ist ohne Rest durch 2 teilbar. Und wenn das für beide gilt, für x0 und für y0, dann haben sie 2 als gemeinsamen Teiler. Aber dann sind sie nicht mehr teilhaft. Deswegen geht das nicht. Das heißt, x0 oder y0 sind ungerade. Die Bezeichnung kann ich im Zweifel tauschen, denn da steht ja x0² plus y0². Wie rum ich das da hinschreibe, ist egal. Und deswegen darf ich jetzt einfach entscheiden, x0 ist ab jetzt ungerade. Möchte ich das? Ich muss mal kurz gucken. Genau, ich möchte, glaube ich, jetzt immer sagen, x0 ist ungerade. Ich schreibe mal bis auf Notation. x0 ungerade. Irgendwo später einen Beweis brauche ich mal, dass ich das konkret habe, welches von den beiden jetzt ungerade sein soll. Also nenne ich das jetzt x0, das ungerade. Und die nächste Eigenschaft, die wir zeigen wollen, ist 2. Dazwischen habe ich noch aufgeschrieben, dass die neuen Elemente, die wir bekommen, x0, y0, z0, eine Lösung der Gleichung Stern sind. Woher kommt das z0? Na, dafür muss ich mir überlegen, aus der Gleichung Stern, also aus unserer ursprünglichen Gleichung, d war doch ein GGT, ursprünglich mal von x und y, das heißt d teilt x, d teilt y, dann teilt es auch x² plus y² und dann kann man sich überlegen, indem man d in Primfaktoren zerlegt, dass es dann auch z teilen muss. Das heißt, z kann ich schreiben als z0 mal d. Daher kommt dieses z0. Und wie komme ich jetzt darauf, dass x0, y0, z0 auch eine Lösung ist für Stern? Naja, da schreibe ich mir einfach diese Gleichung hin. Ich schreibe x0, y0 und z0 und die d's hin. Das heißt, ich schreibe diese Faktorisierung hin. Und dann sehe ich, dass auf der linken Seite ein d² drinsteckt, in beiden Summanden, Auf der rechten Seite steht auch ein D-Quadrat drin und D war ja ein BGT von irgendwas, D ist nicht 0. Das heißt, ich darf kürzen, denn Z ist ja ein Integritätsbereich. Und wenn ich gekürzt habe, fallen diese D-Quadrate alle weg und übrig bleibt die Gleichung, in der x0, y0 und z0 stehen. So weit, so gut. Das heißt, wir haben jetzt diese Beziehung Stern auch für x0, y0 und z0. Und alles, was ich erzählt habe, steht da irgendwo. Und als nächstes zeigen wir, z0 ist ungerade. Wir wissen schon, dass x0 oder y0 ungerade sind. Wir haben festgelegt, x0 soll ungerade sein. Und jetzt überlegen wir uns, z0 ist auch ungerade. Das ist nicht mehr so offensichtlich. Und es ist auch nicht nur, z0 ist tatsächlich ungerade, wenn das eine Lösung sein soll. Das ist kein, nicht einer von zwei Fällen oder sowas. Das heißt, wir beweisen jetzt zwei. Den Beweis von 1 haben wir mündlich gemacht. Ja, wie kommen wir drauf, dass z0 ungerade ist? Wir wissen ja schon, x0 ist ungerade, über y0 wissen wir nichts, das könnte gerade oder ungerade sein. Aber wir wissen, dass ungerade Zahlen kongruent zu 1 oder 3 sind oder 4. Das Thema hatten wir schon öfter. Man kann, wenn man ungerade ist, beim Teilen mit 4 nur den Rest 1 oder 3 ist. Das heißt, da x0 ungerade ist, ist x0 kongruent zu 1 oder 3 mod 4. Wozu ist dann x0 Quadrat kongruent? Naja, zu 1. 1 Quadrat ist 1 mod 4, 3 Quadrat ist 9, ist auch 1 mod 4. So weit. Zu 0 oder zu 2 kongruent. Das Quadrat, z0 Quadrat, wäre nach jedem Fall zu 0 kongruent. Denn 0 Quadrat ist 0, 2 Quadrat ist 4, ist auch 0 modulo 4. Gerade Zahlen sind immer im Quadrat kongruent zu 0 modulo 4. Aha, jetzt sehen wir gleich, dass das nicht zusammenpasst. Angenommen, z0 wäre gerade. Noch ein weiteres Quadrat dazu zu zählen, sodass 0 rauskommt modulo 4. Wie soll das gehen? Naja, um 1 zu 0 zu ergänzen, modulo 4, müssen wir 3 dazu zählen. Das heißt, das andere Quadrat, y0-Quadrat, müsste jetzt kongruent zu 3 sein mod 4. Aber das geht nicht. Wir wissen, dass 3 kein Quadrat ist mod 4. Wozu Quadrate kongruent sind. Quadrate sind immer kongruent zu 0 oder zu 1. Bei einer Summe von Quadraten hatten wir uns überlegt, da kann nur 0, 1 oder 2 rauskommen. Niemals 3. Und wie wir jetzt sehen, wenn da schon eine 1 ist, dann kommen wir auch nicht auf 0. Also wir kriegen es nicht hin, das y0 so zu wählen, das y0 Quadrat kongruent zu 3 ist mal 4. Sie können, wenn Sie mir nicht glauben, die Reste ja nochmal durchgehen, quadrieren und dann sehen Sie, man kommt nie auf 3. Ja, das kommt von der Annahme, dass z0 gerade sei. Also z0 ungerade. Und das kommt gleich auf erstaunliche Weise ins Spiel. Hier ist die nächste Aussage, Aussage 3. Ganz unten ist immer das, wobei ich gerade bin. Wir gucken uns jetzt die Elemente x0 plus y0i an im Ring der ganzen Gaußschen Zahlen. Und wir gucken uns an x0 minus y0i. Warum sind diese beiden Zahlen für mich interessant? Na, weil ihr Produkt x0 Quadrat plus y0 Quadrat ist. Also die linke Seite unserer Gleichung. So, diesen Trick haben wir so ähnlich schon gesehen, dass man eine Summe von zwei Quadraten so zerlegt in Zi. Das machen wir jetzt einfach nochmal. Und wir wollen uns jetzt überlegen, dass diese beiden Elemente teilerfremd sind in Zi. Ich gebe Ihnen mal kurz den Fahrplan, wie es weitergeht, damit Sie sehen, warum wir das jetzt gerade tun. später stehen. x0 plus y0i mal x0 minus y0i ist das gleiche wie x0² plus y0² ist das gleiche wie z0². Auf der linken Seite stehen, wenn wir 3 erledigt haben, 2 ganze gaußsche Zahlen, die Teilerpunkt sind. Auf der rechten Seite steht ein Quadrat. Wir haben dann also 2 teilerfremde Sachen, die assoziiert zu einem Quadrat sind, die sind sogar gleich einem Quadrat. Und dann sagt uns der wunderbare Satz von Montag, dass dann diese beiden Leute hier assoziiert zu Quadraten sind. Und das schreiben wir hin, dann kommt die Fallunterscheidung hier weg. Okay? Das ist der Fahrplan. Also zeigen wir es frei. Dazu, naja, nehmen wir uns halt ein GGT her. Ja? Bei Delta aus I ein GGT von x0 plus y0 i und x0 minus y0 i in Z. Schreibe ich zu klein? Wie ist es hinten? Kann man das noch lesen? Bitte beschweren, wenn es zu klein wird. Was wissen wir bei Delta? Naja, Delta, wir können ja nochmal hier hinschauen. Delta teilt das und Delta teilt das. Dann teilt Delta auf die rechte Seite. Okay, das wissen wir. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Beziehung zwischen diesen beiden Seiten durch das Delta. Und was weiß man noch? Naja, wenn Delta 2 Zahlen teilt, dann teilt es auch ihre Summe und ihre Differenz. Das sind jetzt die Tricks, die wir anwenden können. Wir können diese Gleichung benutzen und wir können benutzen, dass ein gemeinsamer Teiler immer Summe und Differenz teilt. Gut, fangen wir mal mit der Summe an. Was ist denn die Summe dieser beiden Zahlen? Na, dann habe ich 2 mal x0 und y0i und minus y0i kürzen sich gegenseitig weg. Es ist okay, wenn ich das jetzt einfach so hinschreibe und dazu sage, dass das die Summe der beiden ist. Das teilt Summe und Differenz, das ist die Summe. Und als nächstes gucke ich mir die Differenz an. Dann fällt x0 weg und dann habe ich y0i minus minus y0i. Das heißt, da steht dann 2 mal y0i. Was ist mit dem i los? I ist eine Einheit. Das heißt, 2 mal y0 und 2 mal y0i sind assoziiert im Ring. Und wenn man eins davon teilt, dann teilt man auch das andere. Das heißt, Delta teilt 2x0 und 2y0. Einheiten sind da egal. Was noch? Jetzt möchte ich noch benutzen, dass x0 und y0 teilerfremd sind in Z, das war Aussage 1. Und wir haben in Hauptidealringen doch diese schöne Eigenschaft, dass man GGTs als Linearkombinationen schreiben kann. x0 und y0 haben 1 und minus 1 als GGTs, das heißt, die kann ich als Linearkombination schreiben mit x0 und y0 und irgendwelchen Ganzzahlen und Koeffizienten. Das war Satz 3.19. Aussage 1 und Satz 3.19. Existieren, die habe ich die genannt, S und T. Da schreibe ich 1. 1 ist ein GGT von x0 und y0 in Z. Und ich schreibe jetzt 1 als S mal x0 plus T mal y0. Und jetzt kommt der Trick. Was hat das mit dem zu tun, was wir vorher gemacht haben? Na, ich kann doch diese ganze Gleichung mit 2 multiplizieren. Dann steht auf einmal auf der rechten Seite Zeug, das wir gerade schon gesehen haben. Also, wir multiplizieren. 2 ist 2 mal s mal x0 plus 2 mal t mal y0. Und auf der rechten Seite steht 2 mal x0, das ist durch Delta teilbar, 2 mal y0 auch. Das heißt, dieser erste Teil ist durch Delta teilbar, der zweite Teil auch, die Summe dann auch. Das ist jetzt eine Gleichung, die ich mir in ZI angucke. Dann gucke ich auf die linke Seite, das heißt 2 ist durch Delta teilbar in ZI. Wer braucht es nochmal? Nochmal? Nicht nochmal. Oh, doch nochmal.
Nein, nicht nochmal. Ich brauche noch einen anderen Schritt vorher. Warum rechnen
wir
da hinten 2x
und
2 mal y?
Weil wir später über diese Gleichung darauf kommen und werden wir dann rauskriegen, dass Delta ein Teil davon 2 ist. Das ist ein Rechentrick. Ist die Kategorie Rechen Jahre lang Erfahrung oder die Vorlesung hören? Jemand noch eine Erklärung braucht. Also, ich bin, das ging bestimmt zu schnell. Danke, dass wir mal nachgefragt haben. Delta teilt das und das. Also teilt es auch die Summe. Die Summe ist das. Und es teilt auch die Differenz. Und das ist das. Okay? Und warum ich mir das angucke, wird klar, wenn ich dann diesen Trick mache. Denn jetzt sehe ich die Elemente wieder und weiß jetzt was. Und solche Tricks, die lernt man einfach im Laufe der Zeit. Ich habe die auch einfach irgendwie gelernt. Und dann, wenn man ein paar Tricks hat, kann man sich neue Tricks basteln. Ich wiederhole noch mal kurz das letzte Argument. Delta teilt die rechte Seite. Das heißt, Delta teilt die linke Seite. Und das alles passiert in ZI. Wir sehen, dass Delta ein Teiler von 2 ist. Ja, aber wenn ein Element teilt den ZI, dann teilt dessen Norm auch dessen Norm. Ich freue mich auch, früher war mehr dabei. Das heißt, die Norm von Delta teilt die Norm von 2 und die Norm von 2 ist 4 und 4 hat nicht so viele Teiler. Die einzigen natürlichen Teiler von 4 sind 4, 2 und 1. Das heißt, wir kennen auf einmal die Norm von Delta fast ganz genau. Es gibt nur noch 3 Zahlen zur Auswahl. Delta. Ist ein bisschen verunglückt. So, welche von diesen 3 Zahlen ist gut? Bei welcher Zahl haben wir den Beweis abgeschlossen? Wer ist der Gewinner? Ja.
Na, wenn jetzt 1 vorkommt, dann wäre es ein Einheitendame.
Richtig. Das heißt, die beiden müssen jetzt noch loswerden. Und die werden wir los, indem wir das hier benutzen. Denn Delta ist auch ein Teil davon Z0. Das heißt, die Norm von Delta muss auch ein Teil davon der Norm von Z0 sein. Das kriegen wir durch diese Gleichung. Guck mal, ob ich da noch mehr zu sagen möchte. Ja, okay. Wir merken uns erstmal das. Und jetzt geht's weiter. Delta teilt. Ich habe schon gesagt, die Zahlen da oben. Und dann benutze ich diese Idee hier. Delta teilt x0 plus y0i. Also ist die Norm von Delta ein Teil davon der Norm von x0 plus y0i. Und die Norm von x0 plus y0i ist x0² plus y0². Einfach nach Definition der Normfunktion. Und das ist z0². Das heißt, die Norm von Delta teilt diese Zahlen hier. z0 ist ungerade. Das heißt, z0² ist auch ungerade. Das heißt, die Norm von Delta teilt eine ungerade Zahl. Was wissen wir über Teiler von ungeraden Zahlen? Ganzzahlige Teiler von ungeraden Zahlen? Wissen wir irgendwas? Gerade, ungerade oder haben wir keine Ahnung? Ja.
Wir sind ungerade.
Wir sind ungerade. Danke. Da Z0 ungerade ist, ist auch Z0² ungerade. Thank you. von 1, Delta ist eine Einheit, die beiden Zahlen sind wirklich teilbar. Da zitiere ich noch irgendein Lemma, 9, 1, und ich habe vergessen, welcher Teil mit Lemma 9, 1, wie war das? Erst kam das Produkt, dann kam, glaube ich, Teil D, es müsste Teil D sein. Jetzt zeige ich Ihnen Teil 4. Und wir sind schon im Endspurt. Teil 4 ist jetzt die Anwendung des Lemmas von vorher, von Montag. Hier behaupte ich nämlich einfach nur, dass man x0 plus y0i als Alpha Quadrat schreiben kann, wobei Alpha aus ZI kommt. Oder möglicherweise kann man es schreiben als I mal Alpha Quadrat. Das heißt aber, x0 plus y0i ist fast ein Quadrat in ZI. Fast. Also möglicherweise ist es auch Multiplikation mit i. Das ist Teil 4. Den zeigen wir jetzt auch noch. Jetzt ist meine Frage. Da oben steht es noch. Wie viel von der Aussage in 4 kriegen wir schon aus dem Satz? Also wie war das? Wir brauchen da 2 teilerfremde Zahlen, einen faktoriellen Ring, ZI ist sogar euklidisch, also auf jeden Fall faktoriell. 2 teilerfremde Elemente. Ihr Produkt ist assoziiert zu einer Kartenpotenz, in diesem Fall ist es ein Quadrat. Und dann stand da, dann sind die beiden beteiligten Faktoren auch assoziiert zu einer Kartenpotenz, also hier zu einem Quadrat. Das können wir erstmal hinschreiben. Das war Satz 9,7. Und dass die Voraussetzungen von Satz 9,7 erfüllt sind, das wissen wir aufgrund dessen, was wir schon gezeigt haben, und aufgrund der Tatsache, dass ZI faktoriell ist. Und was haben wir gerade noch gezeigt? Das war 3, dass die beiden Sachen teilbar sind. So, mit dem Satz, die sind x0 plus y i und x0 minus y i assoziiert zu Quadraten, also zu zweiten Potenzen, da schreibe ich jetzt einfach Quadraten, in ZI. Ich interessiere mich ab jetzt nur noch für dieses Element. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Was heißt es, assoziiert zu sein? Na, das heißt, man unterscheidet sich nur um eine Einheit. Und in ZI gibt es dann nur 4 Möglichkeiten. 1 minus 1, i minus i. Das heißt, da kommen im Prinzip 4 Fälle raus. Wir werden das jetzt reduzieren auf 2. Da stehen noch 2 Fälle in 4. Wir müssen also einfach nur von den 4 Fällen, die wir haben, 2 irgendwie loswerden. Sei also Beta aus ZI so. Das möchte ich so machen. Ja, so möchte ich es machen. Sei also Beta aus ZI so, dass x0 plus y0i assoziiert zu Beta Quadrat ist in ZI. Und jetzt nochmal zur Wiederholung. Dieses Assoziiertsein heißt, x0 plus y0i ist gleich Beta Quadrat oder es ist minus Beta Quadrat oder es ist Beta Quadrat mal i oder es ist Beta Quadrat mal minus i. Einverstanden? diesen vier Fällen sein soll. Und dann sehen Sie, dass dann insgesamt nur die beiden Möglichkeiten übrig bleiben, die da in vier stehen. Falls, genau, ich gebe der Einheit mal einen Namen, sei Epsilon aus 1 minus 1 minus i und x0 plus y0 i gleich Epsilon mal der Umwahl. So, Vorsicht, Lametta. Jetzt gucken wir uns für Epsilon die vier Fälle an. Falls Epsilon gleich 1 ist, dann halten wir einfach das Beta fest, das wir haben. Das heißt, dann sei Alpha definiert als Beta. Ich schreibe die vier Fälle untereinander und schreibe nicht die ganzen Wörter ab. Falls Epsilon minus 1 ist, dann sei, was möchte ich dann haben? Dann sei Alpha definiert als Beta mal i. Warum? Quadrieren Sie mal Beta mal i. Dann kommt raus Beta Quadrat mal i Quadrat, also minus Beta Quadrat. Und das ist genau der Fall, wo hier dann Epsilon minus 1 ist. So passt das zusammen. Dann kommt noch der Fall Epsilon gleich i. Dann soll wieder Alpha gleich Beta sein, denn der Fall, dass da noch so ein i steht, ist hier ja mit abgedeckt. Und dann haben wir noch den Fall Epsilon gleich minus i. Und dann setzen Sie auch wieder Alpha als Beta i. Und das bedeutet dann, dass je nachdem, in welchem Fall wir sind, wir durch das Ersetzen von Beta bzw. Beta i durch Alpha nur noch in den beiden Fällen landen, die da sind. Und der Grund ist, dass beim Quadrieren aus dem i ein i Quadrat und deswegen minus 1 wird. Und so kommt dann halt einmal minus Beta Quadrat raus und einmal minus i Beta Quadrat. So passt das. Gut. Das waren diese vier Fälle. Damit haben wir jetzt diese ganzen Teilschritte erledigt und wir können zum Finale kommen in diesem Beweis. Was für Fragen haben wir?
Bei Epsilon minus 1
muss das nicht. Nee, denn beim Quadrieren spielt ja das Vorzeichen keine Rolle. Also, wenn Sie jetzt diese Möglichkeiten durchgehen, dann sehen Sie, dass die Gleichung immer so aussieht wie entweder so wie hier oder so wie da. Sie haben da jetzt kein Minus mehr, denn das Minus wird, das geht beim Quadrieren sozusagen weg. Das ist die Wahl, die wir getroffen haben. Okay, also beim Quadrieren, wenn das i mit dabei ist, dann kommt durch i Quadrat das negative Vorzeichen dazu. Und das haben wir einmal hier und einmal hier. Und so bekommen Sie dann den Fall, dass da Minus steht oder Minus i. Ja? Okay. Das war 4. Und damit sind wir jetzt mit den Schritten fertig. Jetzt kommt nur noch das kleine Finale. Und zwar wählen wir jetzt Alpha, so wie es in Schritt 4 steht. Wir halten Alpha aus Schritt 4 fest. Und jetzt möchte ich mit x0 plus y0i und mit diesem Alpha rumrechnen. Und wir haben da jetzt zwei Fälle. Der eine Fall ist der, wo Alpha Quadrat da steht und der andere Fall ist der, wo i Alpha Quadrat da steht. Wir können vielleicht für das Alpha die Notation noch ein bisschen vereinfachen. Alpha ist eine ganze Gaussche Zahl. Das heißt, ich finde ganze Zahlen A und B, derart, dass ich Alpha schreiben kann, als A plus E mal I. Kann ich ja mal machen. Und jetzt sind es wirklich nur noch zwei Fälle. Ich setze nämlich für Alpha ein, was da steht, rechne das aus und mache Koeffizientenvergleich. Denn wenn ich das ausrechne, steht ja doch einfach nur a Quadrat plus 2abi minus b Quadrat. Richtig? Aus bi Quadrat wird b Quadrat mal minus 1, also minus b Quadrat. Und was sagt mir jetzt der Koeffizientenvergleich? Der sagt mir, ich brauche Farbe. Probieren wir es mal mit Gelb und Blau.
Realteil, Gelb.
x0,
a0,
Quatsch,
a²
minus b².
Imaginärteil,
y0. Das sind so gar nicht weihnachtliche Farben.
Na egal.
y0, Blau,
der Imaginärteil, den sehe ich hier.
Einverstanden? Das heißt, jetzt sieht es auf einmal so aus, wie in der Behauptung aus dem Satz.
Und das ist einfach nur ein Koeffizientenvergleich. Das heißt, ja, wenn ich das vergleiche, dann ist x0 jetzt a² minus b² und y ist 2 mal a mal b.
Und was ist dann mit z0? Naja, wenn ich alles einsetze, dann setze ich für x0 ein, was da steht, und für y0 auch, rechne das aus, und auf der rechten Seite steht dann das Ergebnis, was für z0² rauskommt. Und z0 ist dann, es gibt dann zwei offensichtliche Möglichkeiten, was das ist, wenn ich das hier alles ausrechne, denn x0² plus y0² ist doch einfach nur Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. Das kann ich mir mit Hilfe dieser Rechnung klar machen, was da rauskommt. z0² ist jetzt a² plus b²². Also ist z0 a² plus b². Oder die andere Möglichkeit ist, denn wir haben hier ja quadriert, das heißt, man hat zwei mögliche Urbilder. Es ist das selber oder es ist minus das. Und das sind die Möglichkeiten, die im Satz stehen. Es gibt einen Unterschied. Das D taucht nicht auf, aber das liegt daran, dass wir jetzt ja sozusagen ein Limit hier rausgekürzt haben. Deswegen sieht man das nicht. Später, wenn wir jetzt wieder zurückrechnen, wie man von x0 und y0 zu x und y kommt, dann ist das D wieder da. Zweiter Fall. Das ist jetzt nicht α², sondern α² mal i. Da rechnen wir auch einfach alles aus. Moment, hier gibt es einen Trick. Gleich α² mal i. Diesmal möchte ich Alpha nicht so bezeichnen, sondern ich mache einen künstlichen Vorzeichenwechsel. Das a ersetze ich durch minus a. Und damit es nicht verwirrend ist, wechsle ich mal die Buchstaben. Sein c und e ausgezeichnet so. Und dann müssen wir halt später im Satz uns denken, dass c und d a und b sind. Sein CD aus Z so, dass Alpha gleich minus C plus BI ist. Das ist also ein künstlicher Vorzeichenwechsel vorne. Und dann schreibe ich wieder einfach das Z. Das ist dann wieder so eine Rechnung wie vorher. Jetzt ist x0 plus y0 i α² mal i. Dann setze ich ein, was das ist. Das ist also i mal minus c plus d zum Quadrat. Das ist i mal c², jetzt muss ich überlegen, minus 2 mal c mal d mal i plus, minus d². Denn ich habe ja d² mal i², also minus d². Und wenn ich das ausrechne, da möchte ich jetzt also das i wieder mit berücksichtigen. Was steht dann da? Na, aus dem minus 2 mal c mal d mal i wird zusammen mit dem i hier vorne 2 mal c mal d. Und aus c² minus d² wird der neue Imaginärteil. Das heißt, beim Koeffizientenvergleich sieht das jetzt so ähnlich aus wie vorher, aber es ist sozusagen vertauscht, was die Rollen von Real- und Imaginärteil sind. Hier sah der Realteil so aus. Hier sieht der Imaginärteil so aus. Und genau andersrum hier hat der Imaginärteil diese Gestalt, hier hat der Realteil diese Gestalt. Und deswegen haben wir im Satz diese Formulierung da so stehen, ich zeige den Satz nochmal. Deswegen steht das hier so, x und y können eben in diese beiden Fälle fallen. Es ist nicht klar, welche der beiden Zahlen welche Position einnimmt. Und das sieht man genau hier, denn beides taucht auf. Ergibt es Sinn? Ich lasse den Satz da nochmal liegen. Genau deswegen. Und das führe ich jetzt nicht alles aus und ich male keine bunten Farben dahin, sondern das ist jetzt einfach wieder Koeffizientenvergleich, so wie vorher. Gut. Wie komme ich jetzt von dem, was wir da berechnet haben, zu den Möglichkeiten im Satz? Naja, ich weiß jetzt, was x0, y0 und z0 sein können. Dann multipliziere ich mit d und kriege, was x, y und z sein können. Lineare Kongruenzen angucken. Erstmal keine. Gut. Dann kommt jetzt Satz 9 oder Lemma 9, 10. Ich zeige Ihnen erstmal, wie das Lemma aussieht. Da betrachten wir nämlich eine Kongruenz und die sieht auch wieder ganz unscheinbar aus. A mal x kongruent b mod n. Und wie man auf solche Kongruenzen kommt und für welchen Gleichungstyp die praktisch sind, das sehen wir in einem Beispiel am Ende der Vorlesung. Erstmal geht es nur darum, wie löst man das? Wie entscheidet man, ob es überhaupt Lösungen gibt? Kann ja sein, dass es unlösbar ist. Und das Lemma hier sagt uns genau, was da los ist. Das ist genau dann ganzzahlig lösbar, wenn jeder GGT von A und N in Z auch B teilt. Und wenn man Lösungen hat, dann kann man auch wirklich die vollständige Lösungsmenge hinschreiben, und zwar in folgender Weise. Man findet eine Lösung, die muss man halt irgendwie basteln oder träumen oder auf der Straße finden. Und dann kriegt man die vollständige Lösungsmenge, indem man bastelt. Man nimmt die Lösung x0, man findet einen Kofaktor von n zum GGTD, den man sich vorher schon angeguckt hat, der heißt k. Und dann kriegt man die vollständige Lösungsmenge, indem man hinschreibt x0 plus k mal z. Das heißt, man hat mit einer Lösung sofort unendlich viele und man kann genau hinschreiben, wie die aussehen. So, das beweisen wir jetzt auch noch.
Ja. Getreide. Okay.
Da ist ganz viel, was wir zeigen wollen. Erstmal die Geschichte mit der Lösbarkeit und dann die Geschichte mit der Lösungsmenge. Fangen wir mit der Lösbarkeit an. Da steht genau dann, wenn, bla bla bla. Also legen wir los mit einem GGT D von A und N und fangen damit an, dass der auch ein Teiler von B ist. Dann können wir das ja hinschreiben. Wir schreiben jetzt B in der Form D mal E. Das geht, wenn D ein Teiler ist von B, so ist ja Teiler definiert. Und jetzt kommt wieder Satz 3.19. Z ist ein Hauptidealring, da können wir GGTs als Linearkombination schreiben. Und die beiden Dinger, die ich da benutze, heißen R und M. Ah, da steht N, das ist nicht gut.
Das ist ein R. Das heißt, wir nehmen uns eine Lösung her, die nennen wir x0. Wir nehmen die ganze Notation, so wie es da steht, so wie im Lemma, Wir sagen also x0 ist eine Lösung, die wir irgendwie gefunden haben. Wir schreiben d mal k gleich n. All diese Notationen möchte ich gerne aus der Formulierung im Lemma einfach hernehmen und benutzen. Und jetzt betrachten wir die Menge x0 plus k mal z. Und wir wollen zeigen, dass das genau die Lösungsmenge ist. Wieder sind es zwei Aussagen, denn wir wollen ja zeigen, alles was in der Menge liegt, ist eine Lösung und jede Lösung liegt in der Menge. Das ist ja eine Aussage, dass die Menge genau die Lösungsmenge ist. Das heißt, da haben wir diese beiden Dinge zu tun. Beginnen wir damit, dass wir ein Element hernehmen aus der Menge und zeigen, dass es eine Lösung ist. Sei b aus x0 plus k mal z. Das ist eine Restklasse, das sind einfach diejenigen Elemente, die beim Teilen durch k den Rest x0 lassen. Und das kann ich dann konkret schreiben als x0 plus k mal irgendwas. Dieses irgendwas nenne ich e. Und wie kriege ich raus, ob das eine Lösung ist? Na, indem ich es einsetze.
So, wie zeige ich, dass y in der Menge x0 plus k mal z liegt? Na, indem ich zeige, dass x0 und y kongruent sind zueinander, nur so k. Wir zeigen. Y ist kongruent zu x0 plus k.
Denn das heißt, sie repräsentieren beide die gleiche Restklasse bezüglich k mal z. So, und das zeigen wir, indem wir wieder so ein bisschen rumbasteln. Da kommt jetzt nichts Neues, die Argumente haben wir alle schon gesehen. Zunächst mal schreiben wir hin, was wir wissen. Y ist eine Lösung der Kongruenz und x0 ist auch eine Lösung der Kongruenz. Mit der haben wir angefangen. Und was heißt es, eine Lösung der Kongruenz zu sein? Das können wir einfach mal hinschreiben. Wir wissen, a mal x0 ist kongruent zu b mod n. Und wir wissen auch, a mal y ist ebenfalls kongruent zu b mod n. Das ist einfach nur hingeschrieben, was es heißt, eine Lösung der Kongruenz zu sein. Na, wenn man diese beiden Kongruenzen hat, dann kann man ja mal gucken, da steht b, da steht auch b. Das heißt, a mal x0 und a mal y sind zueinander kongruent. Können wir mal hinschreiben. Das heißt, n teilt a mal x0 minus a mal y. Das kann man schreiben als a mal in Klammern x0 minus y. Das heißt, n teilt a mal in Klammern x0 minus y. Da habe ich einfach das genommen. N teilt die Differenz, das ist einfach die Definition von Kongruenz. Und dann habe ich ausgeklammert. Und das darf ich in z, weil z ein Ring ist. So, jetzt brauche ich noch ein kleines Set. Ich möchte nämlich das jetzt richtig hinschreiben als a mal in Klammern x0 minus y gleich n mal irgendwas. Und dieses irgendwas soll z heißen. Z, z, so, dass a mal x0 minus y gleich n mal z ist. Und jetzt müssen wir uns wieder merken, n hatten wir schon mal geschrieben als d mal k, ganz ursprünglich. Das kann man dann hier wieder einsetzen. Und für a kann man einsetzen d mal c. Und auf die Art und Weise kommen dann wieder solche Gleichungen raus, wo wir einfach Dinge ersetzt haben. Einsetzen liefert, ja, was liefert das? Wo möchte ich denn überhaupt anfangen einzusetzen? Na, wir können ja mal hier mit dieser Gleichung beginnen. N mal z. Das ist d mal k mal z. Und auf der linken Seite haben wir a mal x0 minus y in Klammern. Und a ersetzt sich durch d mal c. Das so aus. Das ist das Einsetzen, was ich machen wollte. Und vielleicht haben Sie jetzt den gleichen Reflex wie ich. Ich sehe da sehr viele Buchstaben. Ganz links steht hier ein D und hier steht auch ein D. Und das möchte man doch jetzt irgendwie wegsetzen. Gut. Das geht, wenn das nicht 0 ist. Naja, D war ein DGT von A und N, D ist nicht 0. Und wir sind in Z, Z ist ein Integritätsbereich, da dürfen wir kürzen. Das heißt, wir dürfen das D jetzt wegkürzen. Aber vielleicht kommen wir an das C irgendwie ran. D mal ein GGT von A und N. Das heißt, wenn man das D sozusagen rauskürzt, dann muss das, was übrig bleibt, teilerfremd sein. Lemma 325.
Wenn man bei A D wegkürzt, bleibt C übrig. Wenn man bei N das D wegkürzt, bleibt K übrig. Das heißt, die beiden sind teilerfremd. Und das heißt, K, nicht nur K teilt C nicht, sondern K und C haben keine gemeinsamen Primfaktoren. Haben, wann man solche Kongruenzen lösen kann. Zweitens, dass wenn man eine Lösung hat, dass man dann die komplette Lösungsmenge kriegt und zwar mit wenig Aufwand. Und da kriegen wir jetzt eine ganz einfache Konsequenz raus, die super ist für Faktorringe von Z. Wenn Sie sich sowas angucken wie Z modulo n mal Z, dann wollen Sie manchmal in diesen Faktorring Elemente raussuchen, die bezüglich n multiplikativ invertierbar sind. Das ist dann dasselbe wie multiplikativ invertierbar zu sein modulo n. Das heißt, man will die Kongruenz lösen, A mal x kongruent 1 mod n. Und jetzt wissen wir genau, wann das geht. Und das ist das nächste Resultat, Lemma 9, 11. Das passt da unten noch hin. Und dann wische ich. Lemma 9, 11 ist tatsächlich eine direkte Folgerung aus dem, was wir jetzt gemacht haben. Sein n aus n, a und b aus z. A und N teilerfremd in Z. So besitzt die Kongruenz A mal X kongruent B mod N. Genau eine Lösung. Jedenfalls modulo N, das ist dann immer noch genau eine Lösung modulo N. Insbesondere hat A dann ein multiplikatives Inverses modulo n. Und das ist einfach nur der Spezialfall, dass B gleich 1 ist. Wenn A und N teilerfremd sind, dann teilt jeder GGT von den beiden B, denn die GGT sind ja 1 und minus 1. Und wenn Sie sich jetzt den Spezialfall B gleich 1 hinschreiben, dann sehen Sie, naja, das x ist dann einfach ein multiplikatives Inverses zu a modulo n. Und Vorsicht, wenn da steht, es gibt genau eine Lösung, immer dann, wenn man Kongruenzen betrachtet, dann heißt es eine Lösung modulo n. Das sind dann immer noch unendlich viele. Oh ja, wir sind sehr gut in der Zeit. Der Witz ist, ich möchte ein bisschen früher Schluss machen, aber ich wollte halt die Zeit so gut wie möglich nutzen. Deswegen ein Mini-Kurzvorlesung.
habe gerade alles, was man dafür braucht, erklärt. Deswegen schreibe ich nur hin. Das folgt sofort aus Lemma 9.10. Die erste Aussage und die zweite Aussage folgt im Spezialfall B gleich 1. Was da passiert. Wenn A und Enthaler fremd sind, dann ist B 1 oder minus 1. Deswegen folgt das dann. Und die zweite. Das ist der Spezialfall. B gleich 1. Der blinkende Lügner. So, da fasse ich mich jetzt deshalb so kurz, weil ich noch ein kleines Beispiel mit Ihnen besprechen möchte zum Abschluss dieses Kapitels. Und das hilft dann hoffentlich, zusammen mit den Übungsaufgaben, die es dazu gibt, besser zu verstehen, wie man das alles anwendet und vor allem, was es alles soll. Denn wenn man konkrete Beispiele da stehen hat, ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht mit Aufgaben und erkläre, was könnte man ganz naiv machen und wie geht es viel besser mit den Methoden, die wir jetzt entwickelt haben. Das Beispiel hier geht in die ähnliche Richtung. So, ich schreibe Ihnen zwei Gleichungen hin. Und das sind Gleichungen, die man auch in der Schule schon hinschreiben kann. Aber die Frage ist, kann man sie in der Schule schon lösen? Hier haben die Gleichungen. Sind die Gleichungen 6 mal x plus 10 mal y plus 15 gleich 0, beziehungsweise, hier kommt noch einer, x Quadrat plus 13 mal y plus 15 gleich 0, ganzzahlig lösbar. Das heißt, finde ich ganze Zahlen x und y, die das lösen. Und was mache ich? Ich starre drauf, ich versuche irgendwas zu sehen, binomische Formeln oder sonst was, und ich sehe nichts. Dann komme ich vielleicht auf die Idee, irgendwas auszuprobieren. Ich setze vielleicht für x und y was ein und versuche irgendwie zu verstehen, wie diese Gleichung sich dann verhält. Und das hilft auch nicht sehr weiter. Mit ganz viel Glück, wenn irgendwas davon lösbar ist, dann sehe ich eine Lösung, das ist dann guter Anfang. Aber vor allem dann, wenn solche Gleichungen nicht ganzzahlig lösbar sind, dann hilft diese Strategie nicht, denn da kann ich ja lange suchen. Nur weil ich keine Lösung finde, heißt es ja nicht, dass es keine gibt. Vielleicht bin ich einfach zu lustig. Ist ja manchmal so. Was machen wir mit der ersten Gleichung? Wir übersetzen das in ein Kongruenzproblem. Das hier kann man übersetzen in 6 mal x Kongruenz zu minus 15 modulo 10. Und jetzt kommt unser Lemma und sagt, ich muss mir einfach nur einen DGT ersuchen von 6 und 10 und muss gucken, ob der das hier teilt. Los geht's. DGT von 6 und 10. Welche DGTs haben 6 und 10? 2. Was noch? Minus 2. 3 ist nicht so eine gute Idee. 2 minus 2. Sind das Teiler von minus 15 in Z? Nö, das heißt, das war's. Es gibt keine Lösung und wir haben nichts ausprobiert. Das Ganze dauerte 10 Sekunden. Da haben wir einfach Lemma 9.10 benutzt. Jetzt das Zweite. Wie machen wir das? Wohlgemerkt, modulo 10, 10 ist keine Primzahl. Diese Methode funktioniert ziemlich allgemein. Bei der nächsten Gleichung haben wir dann Quadrat stehen. Da hat man dann vielleicht im Hinterkopf quadratische Reste. Wie könnte man das mit quadratischen Resten machen? Naja, wenn das lösbar ist, dann muss ja x Quadrat kongruent sein zu minus 15 modulo 13. Thank you.
Und ob das so ist, können wir noch nachprüfen. Wie prüfen wir das nach? Wie kriege ich raus, ob minus 15 ein quadratischer Rest ist Modulo 13? Immerhin ist 13 eine ungerade Primzahl. Was mache ich? Ja, Sie sagen das schon alle, aber Sie sagen es leise.
Sagen Sie es mir, sagen Sie es laut. Le Gendre. Genau.
Wir berechnen das Le Gendre-Symbol und dann wissen wir Bescheid. Okay. Minus 15 über 30.
Und der Hinweis, dass das ein ungerades Primzahl ist, der war jetzt nicht nur so, weil man vielleicht die Zahl 13 mag, sondern man kann das Le Gendre-Symbol sonst nicht sinnvoll hinschreiben. Das heißt, dann müssen Sie sich was anderes überlegen. Wenn da jetzt steht Modulo 10, dann brauchen Sie eine Idee. Gut. Deswegen haben wir diese ganzen Rechenregeln bewiesen, damit wir jetzt halt nicht lange nachrechnen müssen, sondern einfach losrechnen können. Und dann machen wir sowas wie minus 1 über 13 mal 3 über 13 mal 5 über 13. Hier benutze ich die minus 1 über p-Regel. 13 ist kongruent zu 1 mod 4. Deswegen kommt da 1 raus. 3 über 13 habe ich keine Ahnung, kann ich aber mit QR umdrehen. Und 13 ist kongruent zu 1 modulo 4, also muss ich beim Umdrehen das Vorzeichen nicht ändern. Und genau hier. Das heißt, hier benutze ich minus 1 über p und QR. So einfach geht das. Und was mache ich dann? Ja, 1 ist 1. 13 über 3 kann ich kürzen modulo 3, dann bleibe ich bei 1 über 3. Das ist dann gleich weg. 13 über 5 ist 3 über 5. So, 1 ist eine Quadratzahl und nicht nur 3 halber. Deswegen ist der Wert hier 1. Und 3 über 5, oh, jetzt wissen wir das. Das ist so klein, das kann man wissen. 3 über 5 ist minus 1. Was sagt mir diese minus 1, der jetzt rausgekommen ist? Wir müssen jetzt unser Ergebnis noch interpretieren. Wenn das die Klausur wäre, wären Sie jetzt noch nicht fertig. Sondern, was müssten Sie da jetzt noch hinschreiben? Der Wert des Legendre-Symbols ist minus 1, also wann ist denn der Wert minus 1 nach Definition? Ja? Richtig. Da kommt minus 1 raus, wenn das, was oben steht, kein quadratischer Rest ist, nur dem, was unten steht. Vielen Dank. Das heißt also, das hier ist unlösbar und deswegen ist auch diese Gleichung unlösbar. Und wir hätten da jetzt lange probieren können. So. Es ist halb. Wir sollten uns jetzt doch noch 5 Minuten nehmen und noch einmal gucken, was haben Sie für Fragen. Es geht jetzt um die Weihnachtspause. Manche sehe ich dann vielleicht erst im Workshop wieder oder zur Klausur oder gar nicht. Wer weiß das schon. Wir nehmen uns jetzt also noch 2 Minuten. Ich mache das Band aber aus und ich schlage vor, dass wir auch das Video ausmachen. Ich winke nochmal an die Kamera und wünsche schöne Feiertage. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dann. Bitte